Hallo, mein Name ist Ben Atwill. Ich bin Head of Europe bei Oceanwing, dem Technologie, Ads, Operations Powerhouse und Inhouse Agentur von Anker. In der heutigen OMT Podcast Folge sprechen wir, wie ein erfolgreicher Produktlaunch auf Amazon wirklich funktioniert und welche Faktoren dabei entscheiden, ob ein Produkt wirklich durchstartet oder eben nicht.
OMT.
Dann kommt es zum Launch, dann schaltet man auch Advertising auf, idealerweise Full Funnel. Das ist sehr powerful bei Amazon. Glaube ich, kaum eine Plattform, die wirklich so alles von Top to Bottom messen kann und wo man wirklich chronologisch von Top Funnel runter zur Konvertierung arbeiten kann. Dann geht es um das Thema Reviews, Weinstarten. Da sprechen wir vielleicht später nochmal kurz drüber, was das genau bedeutet. Und dann bei Post-Launch geht es dann wirklich darum zu gucken, hat das alles Sinn gemacht, was wir gemacht haben? Was lief gut, was lief schlecht?
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Ben, schön, dass du da bist. Ben, wir sprechen heute über den optimalen Produktlaunch am Beispiel von Amazon. Und ich starte direkt mit einer Frage rein. Was definiert aus deiner Sicht den Erfolg eines neuen Produkts auf Amazon?
Gute Frage. Also, bei Produkten geht es immer um Kundenbedürfnisse. Wenn es für ein Produkt eine Nachfrage gibt und du dich anhand von Funktionalität oder Attributen wie zum Beispiel Preis, Größe, Versprechen oder Design absetzen kannst, dann hast du schon mal ganz gute Chancen, erfolgreich zu werden. Die andere Ebene ist dann die Auffindbarkeit und die Conversion Rate, sprich konvertiert mein Produkt, wenn es gefunden wird. Der Social Proof im E-Commerce und insbesondere auf Amazon ist dann das Ranking oder die Topseller-Platzierung. Das ist zum Beispiel dieses Thema, wo man sagt, das trendet oder halt eben nicht. Und dann darunter, klar, das ist No-Brainer, aber nichtsdestotrotz werden da Fehler gemacht, muss das Produkt verfügbar sein. Das heißt, das sind, würde ich sagen, die Hauptdinge, die wichtig sind, wenn es um einen Produktlaunch geht.
Du hast das ganz große Pech, Ben, dass ich überhaupt keine Ahnung von guter Amazon-Strategie habe. Und ich werde dir ganz viele Löcher in den Bauch heute reintragen und hoffe, dass, ja, keine Ahnung. Ich habe ja immer das Gefühl, dass viele, die mir so zurückspielen, was bei uns im Podcast besprochen wird, dass wir manchmal zu tief reingehen, ein bisschen zu viele Buzzwords nutzen. Und das Geile ist, in dem Thema habe ich echt gar keine Ahnung. Heißt, ich werde wie ein Anfänger heute Fragen stellen und ich bin sehr, sehr gespannt, was auch die Zuhörer mitnehmen können. Und vielleicht spielt ihr mir das auch im Nachgang zurück an die zuhören, ob wir da vielleicht auch im Band im Nachgang noch die eine oder andere Frage stellen sollen. Du hast eben von Topseller geredet. Das frage ich mich schon immer. Kann man diese Position kaufen oder ist das tatsächlich der Topseller auf Basis der Daten der letzten Tage, Wochen? Gibt es da eine genaue Auskunft von Amazon?
Die gibt es so nicht. Aber was tatsächlich man sagen kann, ist, dass dieses Thema Topseller eine Riesenbedeutung hat für Konsumenten. Denn das verschafft irgendwo Vertrauen. Das ist eine Kaufsicherheit. Und es gibt einfach so ein bisschen ein Leitmedium für die Konsumenten, die da draußen sind. Wie sich der beeinflussen lässt? Also der lässt sich natürlich irgendwo beeinflussen über Traffic. Also für Amazon sind zwei Sachen wichtig. Traffic und dann das Thema Relevanz. Und das muss man einfach bestmöglich versuchen zu kombinieren. Also wie kriege ich es hin, möglichst viele von meiner Zielgruppe zu erreichen und dann eine Conversion hinzukriegen? Und das ist das, was man tun muss. Mit natürlich, wie ich eben schon sagte, mit dem Thema der Verfügbarkeit. Und das führt dazu, dass man im Search Rank auffindbar wird. Und das ist dann das ultimative Ziel, organisch zu wachsen. Sobald das passiert ist, kann man sich dann zum nächsten Projekt begeben oder zum nächsten Produkt begeben.
Spannend. Ich habe jetzt noch zig Folgefragen, komme ich aber später dazu, weil dieser ganze Bereich Traffic und wie man vielleicht vorgehen muss, dass ich versuche jetzt mal so mit einem kleinen roten Faden durch die 1 Million Fragen durchzugehen, die ich hier mitgebracht habe. Welche Rolle spielt eben dieser Launch-Zeitraum selbst im Vergleich zur langfristigen Produktstrategie? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass der eine ganz entscheidende Funktion oder ein ganz entscheidender Zeitraum ist. Ist das richtig?
Das ist immer so die Frage. Also Amazon ist ja ein Kanal für sich und ein eigenständiger Kanal, der aber einfach sehr viel Schnittmenge hat mit anderen Kanälen, weil es im Grunde genommen der Spiegel ist von deinen Sales-Kanälen. Also alles, was man, kann man jetzt mal salopp sagen, falsch macht an Pricing und dergleichen, das wird man auf Amazon wiederfinden, weil eben dort auch die Retailer, E-Tailer auch verkaufen. Das heißt, Es geht im Grunde genommen wirklich darum, zu segmentieren, zu gucken, welches Produkt spielt welche Rolle in welchem Kanal, welche Zielgruppen möchte man erreichen und was ist das grundsätzliche Ziel. Und da wird es Produkte geben, die haben eine bessere Chance, erfolgreich zu sein versus anderen. Und es geht aber alles zurück auf das Thema, wie weit unterscheidet sich mein Produkt von anderen? Gibt es einen Bedarf dafür oder eben nicht? Also ein schlechtes Produkt zu bewerben, gut, wird man vielleicht kurzfristig Traffic draufschieben können, aber dann wird man die Antwort bekommen anhand von schlechten Reviews und dann wird direkt der Rank wieder sinken. Das heißt, man muss wirklich langfristig, also ein Produktlaunch ist ja nicht eine Sache, die anfängt und wieder vorbeigeht, sondern die muss erstmal Wochen vorher begleitet werden, vorbereitet werden. Und dann sehen wir anhand von unserer Firma auch die größten Hebelwirkungen in den ersten 6 bis 8 Wochen. Da ist das, wo man nachschauen kann, hat das Setup, was man funktioniert, hat das Setup, was man eingesetzt hat, funktioniert, was konnte man daraus lernen und was optimieren? Hm.
Du hast gerade, also ich glaube, in so einem Launch, da muss man ja auch relativ viel Vorbereitungszeit reinstecken. Also einfach nur, um was zu launchen, ohne sich Gedanken gemacht zu haben, gerade wenn die ersten 6 bis 8 Wochen so wichtig sind, das macht natürlich gar keinen Sinn. Welche Faktoren, oder nee, anders, welche, wenn du auf deine vielen Produktlaunches, die du ja schon an den Tag gelegt hast, zurückblickst, was sind die typischen Fehler, die Marken beim Start eines neuen Produkts machen?
Ich würde sagen, die typischen Fehler sind da tatsächlich vielleicht eine falsche Erwartungshaltung. Das heißt, zu schnell skalieren wollen. Das heißt, zu schnell irgendwie Ergebnisse sehen wollen, sehr viele Sales sehen wollen und auch letztendlich keine richtige KPI-Definition vorab. Das sieht man dann tatsächlich bei solchen Produkten, die, wie gesagt, schnell trenden und dann aber wieder abflauen. Und man aber dann wirklich merkt oder der Konsument merkt, dass das Produkt nicht besser ist. Das sind dann typische Beispiele, wo es rein um Preis geht. Also auch Anker hat Produkte natürlich, die sind Volumenmodelle, wo es viel um Preis geht. Aber die es richtig Spaß machen und die tatsächlich Amazon, für die Amazon sehr dankbar sind, sind Produkte, die eben ein neues Kundenbedürfnis entdecken oder anhand von den Daten, die man auf Amazon kriegt, eine Verbesserung sind von ehemaligen Produkten. Nehmen wir mal ein Beispiel, du warst vorhin schon bei dem Thema, versuchen es möglichst greifbar zu machen. Das wäre eine Powerbank beispielsweise für Personen, die wollen, dass der Akku länger hält. Das heißt, der Ladezyklus ist hoch, aber der Batterieabrieb oder Verbrauch ist nicht so hoch, weil eben der Powerbank beim Ladevorgang nicht so überhitzt. Das ist zum Beispiel eins, wo man sagt, das könnte ein Produkt sein, was auf Amazon sehr gut funktioniert. Hm.
Ich bin auch sehr dankbar für die Powerbank, die du mir geschenkt hast beim Summit.
Ja, sehr gerne. Ist natürlich in dem Fall nur ein Produkttester, aber sehr gerne.
Das macht nichts. Ich war trotzdem sehr happy darüber, muss ich sagen, weil ich bin normal überhaupt kein Apple-Nutzer, aber beim Handy halt schon und das schon seit Jahren, einfach weil mir die Wechselhürde zu hoch ist, alles umzumodeln. Und wenn mein letztes iPhone, das hält jetzt glaube ich schon 4 Jahre, ich bin wirklich jemand, der nicht jünger ist und jedes Jahr sich das Neue kauft. Und das Einzige, was gerade nachlässt, ist der Akku. Es kam genau zum richtigen Moment. Also für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, Ben arbeitet bei Anker. Oder ihr seid eine Agentur für Anker? Erklär mal ganz kurz das Konzept.
Genau. Also ich glaube sowieso Anker und glaube ich und Apple ist ein guter Fit. Wir sind eine Premium-Marke, passt sehr gut dazu. Da willst du natürlich auch nicht irgendwie eine schlechte Powerbank haben. Genau, wir sind die Inhouse-Agentur von Anker, Anker Innovations. Kennt ihr vielleicht von, wie gesagt, Powerbanks, aber auch Soundcore, also Audio und auch Eufiger zu uns. Und wir sind halt eben eine Firma, die halt auf Amazon angefangen hat und deswegen natürlich sich sehr gut auskennt. Und ich leite eben das europäische Geschäft von der Inhouse-Agentur.
Spannend. Welche Faktoren sollten Unternehmen bereits Wochen, Monate vor einem Launch vorbereiten, um richtig gut zu launchen? Zum Beispiel Dinge, die mir da einfallen würden, Marktanalyse. Klar, Wettbewerb gehört dazu. Wie groß ist die Nachfrage und so weiter? Was sind so die typischen Faktoren, an die du denkst?
Also die Frage bekomme ich häufig gestellt. Tatsächlich gehen wir mal von Marktanalyse oder fangen wir da mal an. Also auch da geht es darum, was für ein Produkt es wirklich ist und welche Rolle es spielt im Gesamtportfolio. Weil diese Rolle definiert eben die Maßnahmenplanung über die Kanäle hinweg. Also wir sprechen heute hauptsächlich über Amazon, aber im Grunde genommen wird nicht jedes Produkt auf Amazon in Fokus gestellt, gerade was werblich angeht. Das heißt, man muss sich überlegen, welche Rolle hat das Produkt und welche Kanäle funktionieren am besten für das Ziel, was ich verfolge. Amazon, D2C, Retail, Social Commerce. Und nach diesem Thema der Marktanalyse geht es natürlich in Richtung der Vorbereitung, was das Stockmanagement und Forecasting angeht. Das heißt, welche Datenpunkte nehme ich mir da zu Herzen, um zu gucken, wie erfolgreich kann das Ganze denn werden? Weil ehrlicherweise, man hat Daten, aber manchmal ist es auch ein educated guess. Und da sollte man sich einfach möglichst viele Datenpunkte sammeln, um zu gucken, dass man eben nicht leer läuft. Leerlaufen auf Amazon ist Horror. Also wir waren vorhin beim Thema Ranking, Topseller. Wenn das passiert, dann zerschießt die alles. Also das sollte wirklich nicht passieren, auch wenn das passiert. Also ich will auch da nochmal sagen, uns passiert das auch, sollte aber nicht so häufig passieren. Es ist ja schön, wenn man seinen Forecast übersteigt, aber lieber da mit Genussstock arbeiten. Und der letzte Punkt in der Frage war dieses Thema Nachfrage und auch dieses Thema Nachfrage. Also der Fahrplan für den Launch über Kanäle hinweg muss dann feststehen und dann einfach gucken, welche KPIs hat man für den Launch. Und idealerweise unterteilt man den in Teilabschnitte. Das heißt, man hat vor dem Launch, während des Launches, nach dem Launch, um einfach dann zu gucken, wie messe ich mich gegenüber diesen KPIs. Die fallen anders aus, natürlich am Anfang. Dann sollte man natürlich gucken, wie weit man Rezensionen sammelt oder tatsächlich den Demand schürt, bevor man auf Amazon ist. Und dann ganz wichtig auch das Thema Verantwortlichkeiten definieren. Ich glaube, beim Erfolg im E-Commerce zählt Schnelligkeit unfassbar. Und da geht es halt wirklich darum, dass man als Team, gerade als E-Commerce-Amazon-Team, befähigt ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, um halt auch auf Gegebenheiten zu reagieren, auf Wettbewerb, auf Pricing und so.
Also du hast gerade von Leerlaufen geredet und ich fand das spannend, weil ich letzte Woche einen Podcast aufgenommen habe zum Thema Retouren. Und da habe ich unter anderem auch mal über Amazon gesprochen, dass ich mal gehört habe, wenn viel Retour geschickt wird, ist das ein schlechter Ranking-Faktor. Du hast jetzt eben das Thema Leerlaufen genannt, also das zerschießt dir alles. Bedeutet, du verlierst deine Topseller-Position, dein Ranking, was bedeutet das genau für dich? Und was sind noch vielleicht wichtige Ranking-Faktoren?
Genau, also die Amazon verrät natürlich nicht, was da komplett alles reinspielt. Aber klar, das Thema Retouren ist ein großes Thema, aber an sich im E-Commerce. Da hat man jetzt ja auch gesehen gehabt, dass viele der Anbieter auch außerhalb von Amazon dieses Retournieren nicht mehr so einfach für den Konsumenten machen, weil es einfach ein Negativgeschäft für die wird. Und das ist halt einfach so, dass der Konsument gewohnt war, mehrere Größen zu bestellen und dann einfach das, was nicht passt, zurückzuschicken. So wie Amazon das sicherlich macht, ist, die werden natürlich mit Benchmarks oder mit Average Rates natürlich arbeiten. Das heißt, es wird jetzt nicht alles gleich negativ gewertet, wenn es Retouren gibt. Ich glaube, Retouren sind normal. Nur gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, mit Retouren umzugehen. Man kann eine Allowance einbauen, dass Amazon dann automatisch sagt, ich schicke die halt zurück zu Kosten von den Herstellern oder Sellern. Man kann das über Deals loswerden, über Warehouse-Deals oder dergleichen. Man kann es versuchen, gegen andere Ware einzutauschen. Aber natürlich achtet der Amazon drauf, dass deren Lagerflächen nicht blockiert sind durch Ware, die einfach nicht abfließt oder die einfach da hängt. Und da muss man auch mal unterscheiden zwischen das Vendor- und das Seller-Modell. Aber das wird jetzt zu tief gehen. Vielleicht machen wir dann noch einen Podcast zu dem Thema.
Ich fand es spannend. Ich könnte mal bei Nila reinhören. Der Podcast wird eine Woche vor dem hier online gehen. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil A, eine Menge Wirtschaftlichkeit hinter den Retouren steckt, aber auch Nachhaltigkeit, wenn so viel durch die Gegend geschickt wird und so weiter. Wir sind jetzt nicht auf Vendor- und Seller-Modelle eingegangen, aber trotzdem ein sehr tiefes Verständnis versucht haben zu schüren, was es auch als Konsument bedeutet, immer wieder so zu bestellen, dass man andauernd Retouren verursacht. Auch da kann man sich mal mit beschäftigen. Aber ja, du hast recht, es geht jetzt an der Stelle wahrscheinlich zu weit. Ich würde gerne zurück zum Amazon-Launch kommen oder Produkt-Launch auf Amazon. Wie wichtig ist die Produktpositionierung auf Amazon selbst? Also vorhin hast du, glaube ich, schon mal was mit Keywords angesprochen, aber was ist auch mit Kategorie, Zielgruppe, vielleicht auch Differenzierung, weil Buybox ist, glaube ich, ein Thema, wenn man sich nicht differenziert. Vielleicht werfe ich jetzt auch was durcheinander, aber Ist es nicht so, dass ein Produkt irgendwie eine Buybox hat und die anderen nicht? Gibt es das überhaupt noch? Ich bin echt kein Experte in dem Bereich. Aber vielleicht kannst du uns da aufklären. Ich habe dumpf in Erinnerung, zu viele Produkte, die zu gleich sind, dann kriegt nur ein Produkt diese Buybox und hat einen riesen Vorteil, richtig?
Ich glaube, das Hauptthema ist der historischen Entscheidung von vielen Marken, ihre Produkte zu distribuieren. Dieses Thema möglichst breit zu distribuieren, jeder verkauft meine Marke und dadurch schaffe ich Visibilität und dergleichen, ist in der Theorie natürlich eine spannende Geschichte. Ich glaube, das, was ich aber in den letzten Jahren gesehen habe, ist, dass man jetzt vermehrt auf Partner setzt, die wirklich die Marke hochheben. Und wirklich gucken, dass das Produkt, wenn es denn sozusagen da angeboten wird, dass es da wirklich in der bestmöglichen Art und Weise, Content, Preis und so weiter, ich weiß, da spricht keiner natürlich drüber, darf man auch nicht, aber dass das einfach eine Wertigkeit hast und das für die Marke spricht. Ich glaube, das, was man bei Amazon natürlich viel sieht, ist, dass Amazon viel von anderen Sellern, Retailern, E-Tailern und dergleichen genutzt wird, um auch zu verkaufen. Und das ist eben das Problem. Das heißt, man schafft ein Umfeld, wo einfach ganz viel Wettbewerb ist und die Buybox, der Gewinner der Buybox ist dann der günstigste Preis und da muss man einfach dann gucken, wie man sich den zurückholt. Und wenn da der Sales-Kanal durcheinander ist, wirr ist, die man nicht im Griff hat, dann wirst du das in deiner Buybox wiederfinden und wirst dann halt sehen, dass durch dein direktes Business, egal ob Seller oder Vendor, dass diese Buybox-Rate sinkt. Und eine Buybox-Rate unter 75-80% ist nicht, oder sehe ich häufig, aber ist wirklich nicht gesund. Das heißt, irgendwo fließt der Traffic auch hin und wird auch konvertiert, aber da fehlt einem häufig dann auch die Insights, wo das Produkt wirklich landet und ob das sozusagen gesunde Verkäufe sind, weil halt eben Rogue-Seller, sorry für das englische Wort da, aber tatsächlich Händler, die einfach die Ware abverkaufen wollen, das teilweise zu schlechten Preisen machen und das die Marke dann am Ende trifft. Aber tatsächlich, du sprachest noch über Produktpositionierung hinsichtlich Kategorie. Also was halt einfach Tatsache ist, nicht jedes Produkt wird auf Amazon funktionieren. Also auch bei Anker, nehmen wir mal ein Beispiel, da hatten wir ein Produkt in 5 Ländern gelauncht und in allen 5 Ländern haben wir den Bestseller-Status erreicht. Wir haben einfach natürlich über die letzten 15 Jahre gelernt, wie das funktioniert. Aber in manchen Märkten hat es 8 Tage gedauert, in manchen 100. Das heißt, man muss halt einfach auch ein bisschen auch da Erwartungshaltung schüren und einfach gucken, wie ist das Setup und wie ist da die Wettbewerbssituation. Vielleicht funktioniert das Produkt einfach nicht so gut in Frankreich oder vielleicht ist da der Markt schon viel tiefer. Vielleicht ist der Konsument nicht gewillt, so viel auszugeben. Das sind alles Dinge, die man beachten muss, wenn man ein Produkt launcht. Und je mehr Marketplaces, je mehr Märkte, desto komplexer wird das natürlich. Und dann natürlich geht es dann um die typischen Signale, die man senden muss, nämlich das Thema Traffic und Feedback-Signale. Und ich hatte vorhin Produktsegmentierung erwähnt. Wir arbeiten da zum Beispiel auch mit einem System, dass wir auch ganz klar sagen, es gibt Produkte, die haben einen großen Fit auf Amazon und es gibt Produkte, die einfach über Amazon hinaus beworben werden, weil die eine wahre Innovation sind. Wir sprechen da von 4 verschiedenen Segmentierungen und wenn man das einfach halten möchte, dann ist ein Produkt, könnte zum Beispiel bei BMW als Beispiel zu nennen, die E-Modelle sein. Das sind wirklich diese Innovationen, zukunftsträchtigen Produkte. Ja, die wird man vielleicht auf Amazon finden, aber die werden jetzt da nicht werblich so gepusht werden. Das sind die wirklich das Image treiben von einer Marke und stark differenziert sind. Die hat man dann in seinem Marketing-Mix viel breiter geschürt. Dann hat man Produkte, die sind vielleicht EOL-Produkte oder sehr nischige, wie ein Z4 zum Beispiel. Tolles Fahrzeug, gar keine Frage. Aber auch das wirst du auch nicht viel in der Werbung sehen. Dann gibt es noch Produkte, die dann in Richtung wirklich Volumen-Produkte gehen. Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis, gängige Marktpreisspanne, wie ein 3er BMW. Das sind Produkte, die auf Amazon gut laufen, aber halt dann einfach viel über Volumen laufen. Und dann gibt es noch Produkte, die vielleicht ein bisschen mehr Marge, Image treiben, aufgewertete Verkaufsargumente haben wie einen 5er BMW. Das heißt, du siehst anhand von dessen, wir sprechen da über Trunk, Apple, Leaf, Watermelon, das ist unsere interne Bezeichnung. Frag mich nicht, wieso wir einen Apfelbaum und eine Wassermelone ausgewählt haben, aber das sind einfach die Segmentierung, die wir haben. Und anhand dessen können wir dann einfach sagen, welches Produkt wird mit welchem Maßnahmenplan beworben und welche Wertigkeit hat welches Produkt? Welches Produkt hat die besten Chancen, erfolgreich zu sein?
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Ich finde das spannend von dem Beispiel her. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn ihr eine Inhouse-Agentur für Anker seid. Anker scheint dementsprechend relativ groß zu sein. Wo ist denn der Unterschied, wenn ihr sagt, ihr seid eine Inhouse-Agentur zu einer normalen Marketingabteilung? Habt ihr auch externe Kunden, die ihr betreut in dieser Agentur oder arbeitet ihr wirklich nur für Anker?
Nee, tatsächlich. Also wir sind tatsächlich vor 6 Jahren eine separate Unit. Das heißt, wir wurden sozusagen von Top-Anchor-Leuten gegründet und haben einfach das ganze Wissen, was wir bei Anchor generiert haben, rübergenommen. Und Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, sind vor allem Kunden aus dem Bereich Beauty, Healthcare, Electronics, alle möglichen Bereiche, die halt einfach einen Bedarf sehen, profitabler sein zu wollen oder schneller zu wachsen. Und das aber nicht mit Fokus auf Ads, sondern ganzheitlich. Ich glaube, das ist der wichtige Faktor hier, dass wir einfach, weil wir diese Brand-DNA haben, diese Theorie nicht komplett vertreten, sondern eher aus der praktischen Richtung kommen und genau wissen, das, was bei uns funktioniert hat, funktioniert bei denen sicherlich auch.
Ja, war wichtig, um das mal zu verstehen, wie auch breit dein Einblick auf das ganze Thema ist oder ob du nur aus der Anchor-Sicht guckst oder definitiv nicht, finde ich eine sehr, sehr wichtige Info, vielleicht um das auch zu bewerten, was du uns hier dann teilweise jetzt auch, es klingt alles total eloquent und ich habe jetzt schon so viel gelernt, wenn ich mir überlege, dass ich noch 10 Fragen habe, gucken, wo das hinführt. Du arbeitest mit strukturierten Launch-Ansätzen, Systemen hast du, glaube ich, eben genannt, ich nenne es manchmal Frameworks. Wie sieht so ein sinnvoller Prozess aus, um ein Produkt systematisch auf Amazon zu launchen? Vielleicht hast du es auch teilweise schon mal angerissen, aber vielleicht können wir es noch einmal genau definieren.
Genau, also auch da, wir arbeiten viel mit Rahmenwerken, ne? Also die müssen dann zugeschnitten werden, aber man kann grundsätzlich einen Launch systematisch aufteilen in 4 Bereiche, in den Pre-Launch-Bereich, Launch, Post-Launch und dann halt das, ich weiß, ich mag das Wort auch nicht, Skalierung, ne, oder Scalen. Das ist dann das Typische, ne, wie kriege ich es hin, das Gelernte umzusetzen, dass wir noch schneller in Zukunft dann iterieren können. Und ein Launch ist ja so zu verstehen, dass es ja auch, wie gesagt, nicht mit dem Live-Gang beginnt, sondern halt viele Wochen davor. Und die größte Hebelwirkung hat man dann einfach in den ersten 6 bis 8 Wochen durch halt eben Lernen, Optimieren, Skalieren. Und wenn man sich jetzt dann die 4 Launch-Zeiträume oder Phasen anguckt, dann ist at Pre-Launch halt ganz, ganz viel mit dieser Vorbereitung, mit der Markt- und Keyword-Recherche zu tun, mit der Listung an sich, ganz wichtig auch mit den richtigen Attributen. Das ist nämlich auch das, was Amazon natürlich gerne sieht, dass ein Produkt irgendwie Newness verkörpert, nicht nur das gleiche in 5 Euro günstiger. Dann das Thema der Vorbereitung, was Forecasting angeht und natürlich um zu gucken, gibt es einen Preis und Promotions, die schon vorab irgendwie definiert sind? Kickt das irgendwann ein? Haben wir das vor oder haben wir nicht vor? Und ich sage das nicht, weil man immer Rabatte anbieten sollte, das auf gar keinen Fall. Nur der Algorithmus, der muss halt bespielt werden. Und Ads spielen eine große Rolle, aber auch Promotions. Dann kommt es zum Launch, dann schaltet man auch Advertising auf, idealerweise Full Funnel. Das ist sehr powerful bei Amazon. Glaube ich, kaum eine Plattform, die wirklich so alles von Top to Bottom messen kann und wo man wirklich chronologisch von Top-Funnel runter zur Konvertierung arbeiten kann. Dann geht es um das Thema Reviews, Weinstarten. Da sprechen wir vielleicht später nochmal kurz drüber, was das genau bedeutet. Und dann bei Post-Launch geht es dann wirklich darum zu gucken, hat das alles Sinn gemacht, was wir gemacht haben? Was lief gut, was lief schlecht in Richtung Zielgruppen, in Richtung Keywords, in Richtung Budget, in Richtung Automatisierung und Einstellung und in Richtung auch Forecasting? Also da geht es, wie gesagt, darum, und das ist das Part of the Amazon Game sowieso, man stellt was ins System und dann guckt man, wie es funktioniert und dann macht man was Besseres draus.
Da hast du mir jetzt schon die Vorlage für zwei weitere Fragen später gegeben. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich noch gut strukturiert halte. Du hast eben ein paar Dinge angesprochen bei Pre-Launch, Post-Launch, Skalierung und so weiter. Zum Thema Skalierung komme ich später. Aber vielleicht nochmal gebündelt, welche Hebel sind besonders entscheidend? Wir haben jetzt gesagt, okay, das vielleicht Listing, du hast eben von Rabatten gesprochen. Man sollte nicht alles rabattieren, aber macht halt Sinn, weil man vielleicht dann am Anfang mehr Aufmerksamkeit bekommt. Du hast von Ads gesprochen und von Full-Funnel-Ansätzen. Gilt das auch für externe Ads oder externe Traffic-Quellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sehe relativ, also ich weiß noch nicht, hängt wahrscheinlich auch vom Produkt ab, inwieweit sich das dann lohnt. Ja, wenn man dann auf Google Werbung für ein Amazon-Produkt schaltet, man gibt ja Amazon noch Geld ab, man gibt Google dann Geld ab. Auf Amazon kostet die Werbung auch noch etwas. Da wird es ein ähnliches Konstrukt sein. Dafür kenne ich mich zu schlecht aus damit. Aber was ist denn, wenn ich große E-Mail-Verteiler habe zum Beispiel? Also die sind auch gut segmentiert. Ich habe ein neues Produkt. Dann würde ich die ja wahrscheinlich erstmal eher in meinen Shop schicken, wo ich Amazon nichts abgeben muss. Aber wenn ich zum Beispiel auf der anderen Seite eine viel bessere Conversion auf Amazon habe, was ich wahrscheinlich in den meisten Fällen relativ leicht belegen kann, weil Amazon einfach einen brutal guten Checkout hat. Wie bewertest du sowas oder wie gehst du, wenn du externe Traffic-Quellen hast, wie spielst du damit bei so einem Launch?
Also ich glaube, das ist eins dieser Dinge. Jetzt gibt es sozusagen die Sicht von mir drauf und die Sicht beispielsweise von Amazon Ads. Ich meine, wenn man sich mal Amazon Ads mal anschaut, und ich war ja selber da 4 Jahre lang und habe das Ads mit aufgebaut vor knapp 10 Jahren, dann hat sich das jetzt extrem ja entwickelt von optional zu Pflichtkanal. Also es ist jetzt kein nice to have, sondern es ist wirklich zentral für Sichtbarkeit und Umsatz und ohne Ads kaum Ranking. Dann hat es sich von einfachen Keywords entwickelt zu komplexen Systemen, wo du jetzt über Automation sprechen kannst, DSP Full Funnel. Und ich glaube, da siehst du jetzt die Veränderung, ne? Weil früher hatte man das Amazon Ads Thema gerade das Self-Service PPC als Performance-Kanal gesehen. Jetzt bei den steigenden CPCs und Wettbewerb schaut man jetzt eher rein, wie kann man sich die Profitabilität besser hinschrauben und wie kann man das optimieren. Und das heißt, es geht jetzt viel mehr um Effizienzen und Differenzierung. Und deswegen würde ich unbedingt sagen, also Amazon niemals alleine betrachten, sondern externer Traffic hat signifikante Auswirkungen auf Amazon. Es geht nur dann wirklich darum, das abzuschöpfen. Das halt wirklich zu schauen, okay, wenn ich jetzt tatsächlich Amazon PPC habe oder Sponsored Ads, gibt es ja auch noch DSP. Das ist dann tatsächlich die Möglichkeit, Display-Kampagnen zu fahren in dem ganzen Inventar, First-Party-Inventar von Amazon. Plus es gibt noch die Amazon Marketing Cloud. Da gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Aber wenn man die ganzen, wenn man Full-Funnel denkt auf Amazon und die Touch Points sozusagen zusammenlegt, dann bekommt man dann ein sehr, sehr gutes Bild über die Effizienzen und ob das funktioniert. Und da mischt ja Amazon mittlerweile nicht nur mit Google mit und Meta, sondern halt auch mit linearem TV. Also man kann tatsächlich seinen kompletten Marketingplan, könnte man auf Amazon abbilden. Nicht empfehlenswert, aber könnte man. Deswegen externer Traffic, vor allem durch Social Commerce, sehe ich da als großen Hebel. Also wir persönlich, aber auch, da sieht man einfach Video, guter Content, authentischer Content, das zählt. Und den versuchen auf Amazon zu bekommen und das zu messen.
Lässt sich ein solcher Launch-Prozess für ein Produkt auch auf, also du hast vorhin schon mal gesagt, dass es Produkte gibt, die funktionieren und welche nicht. Vielleicht kann ich mir die Frage auch irgendwie indirekt selbst beantworten. Ich bin trotzdem mal ein Fan davon, sie dediziert nochmal zu stellen. Einfach für die, die so weit weg sind wie ich, dass sie es vielleicht einfach nochmal vom Kopf gestoßen bekommen. Lässt sich ein solcher Launch-Prozess auch auf andere Produkte oder Kategorien übertragen oder muss man ihn jedes Mal neu denken?
Ich meine, jeder Launch hat irgendwo Ähnlichkeiten und Muster und muss irgendwie relativ ähnlich vorbereitet werden. Ich glaube, die große Frage, die man da aber hat, ist wieder das Thema des Produktes und wie wichtig dieses Produkt ist. Ist es ein Hero-Produkt? Ist es ein normales Produkt? Und was ist dieses Produkt wirklich eine Innovation und deckt das irgendwie zusätzlichen Bedarf für den Konsumenten? Also immer vom Konsumenten ausgehen und sagen, hey, das hier löst wirklich ein Problem. Und wenn es wirklich ein Problem löst, dann erklärt man das idealerweise außerhalb von Amazon und guckt dann einfach, dass das irgendwie gehypt wird, dass es verstanden wird und konvertiert das auf Amazon und nutzt aber auch natürlich auch großformatige Sachen auf Amazon. Nur ich würde niemals eine zu große Abhängigkeit von egal welchem Player draußen haben wollen. Genau, das heißt, Rahmenwerke oder Ähnlichkeiten, ja. Aber dieser Maßnahmenplan ist halt dann tatsächlich agil. Also wenn man jetzt wieder bei dem Beispiel zu bleiben, eines Staubsaugers, der zum Beispiel Treppen hochlaufen kann und zudem einen Raumdiffusor hat als Funktion, ja, das muss man erklären und das ist wirklich eine Innovation. Dann würde man das nicht komplett auf Amazon spielen, sondern halt das wirklich irgendwo anders aufhängen, erklären und hoffen sozusagen, dass das Abstrahleffekt hat für die Marke, für die Produkte auf Amazon. Wenn das jetzt ein Produkt ist, was einfach eine kleine Weiterentwicklung ist von einem guten Produkt, ja, dann Vollgas. Dann muss man wirklich auf Amazon wirklich gucken, dass man wirklich die Visibilität gewinnt und einfach gucken, dass das Produkt einfach besser auffindbar ist als die Konkurrenz und idealerweise einen besseren Preispunkt hat oder ein besseres Attribut und dann läuft das auch. Also ich würde sagen, es gibt halt Unterscheidungen, ob es ein Hero-Produkt ist auf Amazon oder halt eben nicht und auf Basis dessen kann man dann einfach dann schauen, welchen Maßnahmenplan man dann verfolgt.
Wie erkennt man, ob ein Launch erfolgreich, wirklich erfolgreich ist? Und welche KPIs sind für dich in den ersten Wochen da entscheidend?
Ja, kommen wir wieder zu dem Punkt der Erwartungshaltung, ne? Also auch da Amazon, gerade Werbung auf Amazon, hohe CPCs, hohe Konkurrenz. Das heißt, die erste Zeit ist tatsächlich eine reine Datensammlung mit Fokus auf markenbezogenen Traffic beispielsweise, A/B-Testing und Bewertung einholen. Dann wäre es langsam die Traktion aufzubauen, die Conversion zu optimieren, dann Display-Advertising idealerweise hinzuschalten oder vielleicht sogar Aktionen. Auch Aktionen, nein, natürlich jetzt nicht bei einem Leuchtturm-Produkt, aber bei einer Weiterentwicklung wird es natürlich dankend angenommen vom Algorithmus. Und da wird der Traffic peu à peu erweitert. Das heißt, wenn man dann zu den KPIs kommt und das formulieren möchte, wäre das tatsächlich im Bereich der Sponsored Ads alles in Richtung Reichweite, Conversion Rate und Share of Voice. Wenn man dann Display-Advertising hinzunimmt und tatsächlich dann Konsumenten anspricht, die vielleicht keinen indirekt oder keinen direkten Bedarf haben oder vielleicht in der Kategorie schauen, aber noch nicht genau wissen, dass es dieses Produkt gibt, da schaut man sich vor allem die Glance-Views an oder die Detail-PageView-Rates, das heißt, wie viele Personen wirklich auf die Detailseite kommen. Und die Outcomes sind dann besseres organisches Ranking, eine Steigerung des Bestseller-Ranks und klar und Sales.
Lass uns mal zum Thema Skalierung kommen. Du hast vorhin direkt so mitgesagt, fetter Punkt, kam vielleicht so eine Negativität mit rein, weil das Thema Skalieren ist auch immer so ein bisschen beäugt. Ja, muss man wirklich immer skalieren? Es gibt Produkte, da muss man es, damit sich das Produkt auch lohnt. Es gibt Produkte oder auch Personen, Firmen und so weiter, die reden mal von skalieren, 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 aber skalieren ist auch oft mit Schmerzen verbunden. Was unterscheidet Produkte, die nach dem Launch wirklich skalieren, von denen, die nur kurzfristig funktionieren?
Ja, genau. Also ich würde sagen, langfristige Gewinner haben erstmal gesunde Margen, dann haben sie stabile Lieferketten und sie können Ads profitabel skalieren. Weil dieses Thema Skalieren, was ist Skalieren? Das heißt im Grunde genommen, dass der Einsatz des Budgets natürlich geringer sein soll als der Output, dass man profitabel bleibt, dass man einfach Dinge vermehrt mit dem Einsatz, den man hat. Das heißt, eine klare Preisstruktur und wirklich effiziente Werbung, das sollte man sozusagen schaffen. Und diese Produkte können dann eben organisch Nachfrage erzeugen und konstant das Suchverhalten hochhalten. Und kurzfristige Produkte funktionieren nur mit aggressiven Rabatten und kollabieren, sobald zum Beispiel dann der CAC, also der Cost of Acquisition Cost steigt. Also das ist, glaube ich, halt der große Unterschied, dass es wirklich darum geht, sich zu überlegen, welche Chance hat das Produkt jetzt, aber auch in ein paar Wochen oder Monaten und nicht dieses Lass-Machen-Prinzip, was es häufig gibt, sondern wirklich zu gucken, deckt dieses Produkt einen Bedarf ab? Wie viel besser ist es als ein anderes Produkt? Dann gucken, wie gesagt, dass es keine Stockouts gibt, dass man profitabel bleibt, weil auch da, das kann durchaus volatil sein, wenn der Markt so voller Marktmitbegleiter ist, die auch dein Produkt haben. Also hier spreche ich von den Sellern, Retailern, dass man das einfach alles sauber kalkuliert und einen einfach dann auch das richtige Team hat, Entscheidungen zu treffen und schnell Entscheidungen zu treffen, weil es können Dinge passieren. Stockouts können passieren, der Wettbewerb haut ein besseres Produkt raus. CPCs können durch die Decke gehen und man fragt sich, soll ich da noch wettbieten oder wie kann ich das Geld sonst irgendwie einsetzen?
Ist ganz interessant. Ich hätte die Frage, ohne überhaupt Wissen zum Thema Amazon-Vermarktung zu haben, ganz anders beantwortet. Man hätte gesagt, mit einem Wort, wenn die Qualität stimmt. Weil davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Gell? Ich meine, wenn die Qualität nicht stimmt, dann wird es keine guten Rezensionen geben, dann wird es ganz viele Rücksendungen geben und so weiter und so fort. Und dann ist ja meiner Meinung nach die Skalierung über Amazon überhaupt nicht möglich. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du davon ausgehst, dass wir ein Produkt haben, das eine gute Qualität hat, dass die Leute
definitiv
überzeugen und dann genau die Dinge eintreten, die du eben gesagt hast. Das ist total spannend. Ich habe nur ganz anders gedacht. Deswegen finde ich die Antwort umso spannender.
Nee, gut, dass du sagst. Ich glaube, das ist ja dann auch gut für die Zuhörer. Ich glaube, man darf nicht immer von allem ausgehen, aber das sollte die Basis sein, ne? Also jeder Hersteller da draußen sollte Produkte herstellen, die einen Bedarf decken, die gut sind und die einen Mehrwert haben. Also ohne das, ein schlechtes Produkt wird sich auf Amazon nicht gut verkaufen. Und wenn dann nur kurzfristig, weil das dann passiert, wie du sagst, dass die Rezensionen, die werden dann irgendwann reinschießen. Und das wird, ja.
Ich glaube, dass das ein verdammt gutes Warnsignal auch sein kann. Also wenn man jemand Geübtes an einen Produktlaunch auf Amazon loslässt, wo man weiß, der hat das schon gemacht, der versteht das, der versteht die Räder, die da ineinander gehen. Und dann haben wir trotzdem nur einen kurzfristigen Effekt. Wie viele Menschen da draußen kritisieren sich denn schon selbst? Und wirklich sich mal einzugestehen, habe ich den Bedarf mit meinem Produkt überhaupt getroffen? Also ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren, 2009, hatte ich mal ein Produkt gebaut innerhalb eines Startups, das ich mit aufgebaut habe, das für mich perfekt gepasst hat. Es war damals ein programmiertes Tool für Fußballtrainer. Wir hatten 120.000 Nutzer und ja, das war für mich mega, für zwei weitere auch. Aber dann hat es halt auch aufgehört und überhaupt nicht den Bedarf der Zielgruppe getroffen. Ich bin dann nur von mir ausgegangen. Und das zu hinterfragen oder halt auch die Qualität. Ja, also wirklich, ist das Produkt wirklich so gut oder muss ich auch weiter in der Entwicklung des Produktes, ist es überhaupt stark genug, dass man es weiterentwickeln sollte? Also Erkenntnisse kann man ja vielleicht aus so einem Produktlaunch auch mitnehmen. Geht halt nur, wenn man nicht beratungsresistent und auch ein bisschen selbsteinsichtig ist.
Definitiv. Ich glaube, deswegen ist dieses Thema des nach Feedback-Fragens gerade bei Konsumenten so unfassbar wichtig, dass man das einarbeitet in die Produktentwicklung. Ich meine, bei uns sind mehr als 50% Produktentwickler, ne? Also jetzt nicht in der Agentur, sondern bei der Mutterfirma an sich. Das heißt, es geht wirklich darum, ein wirklich geiles Produkt herauszubringen, was einen Zweck erfüllt. Und um ein anderes Beispiel auch zu nennen, deswegen ist ja auch zum Beispiel Lego Ideas ja auch so erfolgreich. Das sind alles Produkte, die entwickelt werden, weil abgestimmt wurde über dieses Produkt, dass ein Bedarf da ist. Dann ja, da klar, dann lässt sich es sicherlich auch gut verkaufen, wenn Konsumenten beispielsweise das Produkt für gut empfinden und das unbedingt haben wollen. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten für Hersteller von sowas. Gut, jetzt ist nicht jeder Lego, aber man kann durchaus nach Feedback immer fragen, das tun wir auch. Oder über Kickstarter arbeiten, wenn man sich ganz unsicher ist. Also man kann ja ganz viele Dinge tun, um halt nicht zu viel Geld zu investieren in ein Produkt, was innovativ vielleicht ist, aber der Bedarf vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, wie das ankommen wird.
Kann man ein Produkt auf Amazon auch später noch skalieren? Also vielleicht, indem man merkt, oh, der Start war ganz gut, aber kriegt man das auch zum späteren Zeitpunkt nochmal stark angetrieben?
Ja, das kriegt man, also es hat natürlich ein bisschen auch was da mit dem Produktlebenszyklus zu tun. Also wie lang ist tatsächlich dieses Produkt relevant und neu und wirklich gut? Das ist beim einen Produkt kürzer als beim anderen. Und natürlich, man kann natürlich mit Weiterentwicklungen dann arbeiten und dann die Produkte auch dann verbinden auf Amazon, ne? Also die müssen natürlich, das muss letztendlich dasselbe Produkt oder sehr ähnlich sein. Man kann jetzt nicht jedes Produkt verbinden auf Amazon. Genau, aber ich würde sagen, es kommt wirklich auf den Produktlebenszyklus an und es gibt Produkte von Herstellern, die haben eine Laufzeit von einem Jahr. Manche laufen 5 bis 8 Jahre auf Amazon, weil die einfach immer noch einen Bedarf decken und Sales treiben. Da wird dann einfach ein bisschen anders agiert. Dann geht man ein bisschen anders in die Richtung und entwickelt das Produkt mit einem anderen Namen, weil einfach das andere Produkt vielleicht sehr gut funktioniert. Also definitiv, man kann immer wieder so eine Demand-Welle reiten.
Hm. Welche Entwicklungen siehst du aktuell im Amazon-Ökosystem, die Produktlaunches in den nächsten Jahren vielleicht verändern könnten oder werden?
Wenn man sich dann auch mal anschaut, wie entsteht Demand auf Amazon, das haben wir kurz drüber gesprochen gehabt, das ist PPC, externe Werbung, Deals, Influencer-Kampagnen, aber auch Neuheiten. Also alles, was sozusagen auf Amazon von den 5 Sachen passiert, ist erstmal positiv. Welche Entwicklung ich sehe, ist, Amazon bietet ja jetzt seit Jahren Möglichkeiten im ganzen Marketing-Funnel an. Und ich sehe den Trend immer mehr natürlich, dass man sein Budget einfach effizienter einsetzt oder seine Ziele mehr verfolgt. Wir hatten über die Entwicklung gesprochen, hohe CPCs, Wettbewerb und so weiter. Also muss man einfach gucken, wächst immer den Amazon-Traffic gegen externen Traffic und nutzt mehr Influencer, Creator, TikTok und so weiter. Wir haben ganz viel Synergien gesehen, wenn man beides zusammen fährt. Das funktioniert wunderbar. Hype erzeugen, abschöpfen bei Amazon. Aber auch bei Amazon selbst tut man ja auch einiges, damit man auch jetzt über Branding-Budgets oder Brand-Marketing sprechen kann. Man kann mittlerweile Prime-Video-Ads buchen. Es gibt Partnerschaften von Amazon mit Plattformen, wo Konsumenten einfach konsumieren, gern sind. Beim Thema Gaming, Twitch, Musik, Unterhaltung. Das sind einfach Umfelder, wo die Zielgruppe gerne und lange Zeit verbringt. Und das alles gepaart mit First-Party-Daten von Amazon. Also besser geht's nicht. Nicht Klickdaten, Kaufdaten. Das heißt, ich glaube, es wird einfach mehr in Richtung noch gehen, wie kann ich Neukunden oben im Funnel erreichen? Wie kann ich mein Budget besser einsetzen außerhalb von Amazon, innerhalb von Amazon, um halt einfach so einen viralen Moment zu erzeugen? Das würde ich sagen, sind so Entwicklungen, die ich sehe.
Hm. Wie ist das Thema KI?
Thema KI, jetzt im Bereich des Produktlaunches. Klar, dadurch lassen sich einige Dinge effizienter machen. Dadurch lassen sich einige AB-Tests besser, schneller fahren. Sehe ich jetzt aber beim Produktlaunch an sich, also sehe ich in dieser Marktanalysenphase als relativ wichtig, in der Ads-Ausspielung und auch vielleicht auch in dieser Testphase als wichtig. Ansonsten wird einfach guter Content ist das Wichtigste sein und wirklich dieses Herausstellen von, wieso mein Produkt besser ist.
Ich habe noch eine Frage für dich, Ben. Praktischer Natur. Wenn jemand heute ein neues Produkt auf Amazon launchen möchte, welche 3 Dinge, wenn du dich auf 3 konzentrieren müsstest, würdest du unbedingt richtig machen wollen?
Ich würde folgende Fragen mich wahrscheinlich oder mir selber stellen als Mark oder als Person. Und die erste Frage wäre, inwieweit ist das Produkt besser als vergleichbare Produkte? Das heißt, dieses Thema der klaren Differenzierung zum Wettbewerb. Dann würde ich mich fragen, wer das ist eigentlich meine Zielgruppe?
Kommunizieren, richtig? Also jetzt nicht
ganz
nur,
genau.
Was ist, sondern da ist auch dann in den Fokus zu rutschen in der Kommunikation.
Ganz genau. Und das kann man ja ganz wunderbar. Also je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, desto mehr Video sollte man einbauen. Desto mehr sollte man in Richtung Attribute denken. Desto mehr sollte man einfach Use Cases bauen und gucken, wie wird das Produkt eingesetzt. Da muss man halt ganz viel mit solchen Dingen arbeiten und nicht rein nach Spezifikation. Das ist auch ein Trend, den ich sehe. Spezifikationen sind super, die sind wichtig für die Listung, aber danach sucht keiner. Dann ist es das Thema der Zielgruppe. Wisse genau sozusagen, wer dein Kunde ist und wie er auf Amazon beispielsweise sucht oder außerhalb von Amazon. Das bedeutet, wirklich relevanten Content zu haben mit einer richtigen Preispositionierung, um einfach diese Zielgruppe und Suchverhalten zu verstehen. Das wäre Nummer 2. Und das Dritte, ganz wichtig, und da sehe ich auch ganz viel Nachholpotenzial oder auch ganz viel einen großen Fokus drauf, ist das Thema agil sein und Feedbackschleifen einholen. Das heißt, um Probleme schnell zu erkennen, Korrekturen umzusetzen, das heißt wirklich diese schnell lernen und iterieren. Und ich glaube, wenn man das so als Ergebnis nimmt, wenn man die 3 Sachen befolgt, dann hat man eine ziemlich schnelle und disziplinäre Umsetzung mit den Anpassungen, die man braucht und kann beispielsweise, wenn was sich ändert, beim Wettbewerb beispielsweise, positiv oder negativ, Stockouts, CPC-Anstiege, dann kannst du darauf schnell reagieren.
Lieber Ben, vielen, vielen Dank für deine, ja doch, ausführliche und den Einblick in deine Fachkompetenz zu dem Thema. Ich habe sau viel gelernt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals brauchen werde, aber wenn ich viel gelernt Wenn ich viel gelernt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere Hörer auch viel mitgenommen haben. Wir werden einen Post wie immer auf LinkedIn online stellen, wenn wir diese Folge online bringen. Und ihr könnt ja einfach mal drunter schreiben, ob euch diese Folge auch weitergebracht hat oder ob ihr weitere Fragen habt. Wir werden Ben natürlich auch in dem Post verlinken oder vertaggen, wie man sagt, auf LinkedIn. Und ich bin mir sicher, er kriegt dann die Fragen mit und wird sich die Zeit nehmen, diese auch noch zu beantworten.
Sehr gerne. Mich sehr gefreut, Mario. Grüße nach Hofheim.
In diesem Sinne, zum Abschluss der heutigen Folge mit Ben, muss ich kurz überlegen, was bewerbe ich heute? Unsere nächste Konferenz. Ihr wisst, wir sind kurz nach dem Summit. Ben war selbst als Speaker dabei und das war unser erstes Format, wo wir E-Commerce auch deutlich mehr in den Fokus gestellt haben, was wir nächstes Jahr beim Summit in Düsseldorf natürlich weiter forcieren wollen. Zwischendurch haben wir aber noch unser Ursprungsformat am 25.09. in Mainz. Das ist eine reine Online-Marketing-Konferenz, aber auch dort erwarten wir knapp 800 Gäste, 32 Vorträge. Wir sind da im 12. Jahr, wenn ich mich nicht recht täusche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da dabei seid. Und hier ist jetzt der Shoutout in erster Linie für den Call of All Papers. Das heißt, bis zum 20.05. könnt ihr, wenn ihr Bock habt, dort zu sprechen, euren Vortrag einreichen. So ist Ben auch beim letzten Mal beim Summit reingekommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele versuchen reinzukommen, desto mehr Auswahl haben wir für unsere Teilnehmer, wo wir eine geile Agenda zusammenstellen können. Und vielleicht habt ihr ja Glück und seid dabei. Und wenn nicht, kommt ihr einfach als Teilnehmer. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.